Danke, ihr Lieben, dass ihr mich wieder einmal eingeladen habt. Es ist also, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, es fühlt sich so vertraut an. Ich wohne jetzt nicht unbedingt hier, es sind ein paar Kilometer dazwischen, aber es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ich meine, man kann nicht sagen, eine Familie, letztlich sind wir eine Familie, Familie Gottes, und dürfen einander ermutigen und stärken und einfach so auch jetzt wieder Gott die Ehre geben durch Zeugnisse, durch das, indem wir berichten, was Gott so in unserem Leben tut und das, was er natürlich in jedem Leben tun möchte. Und er möchte, da gibt er auch keine Ruhe, uns immer weiterbringen, weiter in seine Gegenwart hinein, weiter in seine Fülle hinein. Ich fange da gleich mal so ein bisschen so an, so zum Kern zu kommen. Und natürlich, wenn wir uns gebrauchen lassen vom Herrn, dann ist es so, wer so ein bisschen länger gläubig ist, weiß, es ist kein unumkämpftes Terrain. Es gibt auch eine Gegenkraft, wenn ihn Teufel oder Satan nennt, der das alles überhaupt nicht möchte und überhaupt nicht möchte, dass Reich Gottes gebaut wird, der überhaupt nicht möchte, dass Gott verherrlicht wird, der überhaupt nicht möchte, dass unsere Augen aufgehen im geistlichen Sinne, dass wir sehen, dass das, was in der Bibel steht, auch wirklich wahr ist, dass es nicht nur für unseren Nachbarn gilt, wenn überhaupt, oder eine Theorie ist, sondern dass es für uns selbst gilt und dass wir noch mehr erwarten dürfen, egal wo wir stehen, egal wie weit wir im Glaubensleben gekommen sind. Und wenn wir unser Glaube die Größe eines Senfkorns erreicht hat, dann wären wir ja schon froh. Ich wüsste im Moment keinen, der sagt zum Baum, hebe dich hinweg oder zum Berg, und der tut es. Das ist die Senfkorngröße. Und solange die also bei uns mikroskopisch zu suchen ist, ist also noch viel mehr möglich. Das ist ein Fakt nach Gottes Wort. So viel so zum Ist-Zustand. Bei uns, da schließe ich mich mit ein, weil ich habe auch so eine Blume bei mir in der Praxis und jeden Tag gucke ich und übe ich und probiere ich, ob die sich wohl hinweghebt. Sie tut es bisher noch nicht, obwohl schon Wunder und Zeichen passieren und man könnte sagen, oder nicht nur könnte, sondern man kann sagen, jeden Tag mehr. So ist es für mich eigentlich auch überhaupt nicht überraschend. Man hätte es eigentlich schon fast vorhersehen können, als ich dann diese drei Dienste in Folge so mal eben zwischendurch, was man am freien Wochenende so macht, so nicht so, ich glaube 18 Stunden Dienst haben wir jetzt so in diesen Freitag, Samstag, Sonntag jeweils so 4 bis 6 Stunden, dass da eben auch Angriffe kommen. Fängt damit an, dass die Kinder nicht so gesund sind, dass sie also nicht mitkommen. Das ist also kein Familienausflug, wo dann man auch Freunde besucht. Und sich das auch ein bisschen nett macht, also das nützlich, mit dem angenehm könnte man sagen, verbindet, nein, also das schon mal nicht, also fahre ich alleine, werde zwischendurch dann auch noch so angeschlagen, gesundheitlich, also Freitagnacht ging das so, dass ich dachte, ich kann mich gar nicht mehr rühren da im Hotelzimmer in Ulm. Was aber nicht heißt, dass die Veranstaltungen nicht extrem gesegnet sind. Nicht? Also viele sind geheilt worden, viele haben sich ausgestreckt nach den Gaben der Heilung, haben sie bekommen. Ich habe sie für die Kranken dort beten lassen. Die Kranken wurden gesund, die haben ihre ersten Erfahrungen gemacht mit Gebet für Kranke. Es war ganz wunderschön. Vielleicht können wir das hier ja auch so ein bisschen so interaktiv gestalten, könnte man sagen, dass ich das nicht alleine mache, so für die Kranken nachher zu beten, sondern dass die, die sich ebenfalls gerufen fühlen, für die Kranken die Hände aufzulegen und für sie zu beten, dass die das ebenfalls vielleicht hier heute Morgen bekommen vom Herrn und es dann auch gleich üben dürfen oder die ersten Erfahrungen machen dürfen. Das ist immer wieder beeindruckend, wenn wir sehen, es ist eben nicht nur für bestimmte Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil, so das, was oft so missverständlich ist, dass ob einer mehr so die prophetische Gabe hat oder die Gabe für Krankenheilung, das ist so ähnlich, wenn man in der Schule sich in der 2. Klasse Gedanken darüber macht, welche Spezialisierung man später hat. Das macht man nicht in der 1. oder 2. Klasse, sondern später. Und erstmal geht es eigentlich darum, dass man so Grundkenntnisse erwirbt oder dass alle eigentlich die Gaben haben, bis zu einem gewissen Grad, ohne sich groß voneinander zu unterscheiden. Das heißt, bei jedem, der glaubt, sollte es eigentlich so sein, normal sein, dass wenn er den Kranken die Hände auflegt, dass sie gesund werden. Und prophetische Eindrücke, wenn man mit dem Herrn geht, im Glauben und im Geist lebt, sollte das eigentlich auch unser tägliches Brot sein. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so Dramatisches. Und ob da ein Dienst draus wird oder ein Amt draus wird, das kommt dann erst später. So, manche kennen mich ja so von den letzten Veranstaltungen hier vor 2 Jahren. So will ich das nicht alles im Detail wiederholen, was mich so in den Glauben hineingebracht hat und in die Erfahrung mit Jesus Christus. Vielleicht nur ganz kurz so stichwortartig. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor 8 Jahren gläubig geworden bin, indem ich selbst mal geheilt worden bin an einer Stirnhirnentzündung und Neurodermitis. Und dann mich sehr intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt habe, dass ich mich niedergelassen habe, was ich nie vorgehabt hatte, um sonntags frei zu haben, in den Gottesdienst zu gehen, eine sehr gute Stellung aufgegeben habe dafür und dann angefangen habe, in der Praxis für Kranke zu beten, Gebet anzubieten, daraufhin die ersten Menschen gesund wurden, daraufhin positives Feedback kam, ich ja sehr ermutigt wurde und dann immer mehr für Kranke gebetet habe, so dass das, was damals so begonnen hat, also als Versuchsweise, so ein bisschen hier ein Schritt, dort ein Schritt, eigentlich heute so ist, dass ich 14 Stunden den ganzen Tag da sitze in der sogenannten Gebetssprechstunde und von morgens bis abends bete und die Patienten eigentlich auch immer mehr im Wesentlichen eigentlich zum Gebet kommen. Es ist ein bundesweites Gebets- und Evangelisationszentrum. Bis zu 5 Menschen pro Tag übergeben ihr Leben Jesus in der Praxis. Es kommen viele 100 Menschen, so Reisegruppen sind es inzwischen geworden. 4 bis 6 Personen, kleine Reisegruppen bisher. Ich denke, die werden noch größer werden. Dann kommen morgens die aus Kulmbach, dann kommen nachmittags die aus Aachen und Trier und Osnabrück und Greifswald und Sylt und wo sie alle herkommen. Jetzt kommen die ersten Anrufe aus den Niederlanden, aus Luxemburg, aus der Schweiz. Ob man nicht mal kurz füreinander beten könnte oder ob man oder dass die Patienten eben einen Termin sich geben lassen. Das, wir beten inzwischen auch im Team nicht nur eben für die dort Anwesenden, sondern auch per Telefon oder per E-Mail werden die Anliegen beantwortet und auch so heilt Gott auf eine ganz dramatische Weise. Zum Beispiel hatte mich letztens eine Frau angerufen, die für ihre Mutter bat in den Niederlanden, die im Wachkoma lag. Mit Hirnmetastasen, Hirnblutung und Durchblutungsstörung, also es war gar nicht zu unterscheiden, ob das jetzt Schlaganfall war oder Hirnblutung. Herzinfarkt hatte sie auch noch kurz vorher gehabt. Grunderkrankung, irgendwie, glaube ich, Darmkrebs oder auf jeden Fall ein Krebsleiden. Sie sagte also kein Piep mehr, war 80 Jahre. Ich sagte, ja, können Sie mal für meine Mutter beten? Und ich sagte, ja, woher kennen Sie mich denn? Ja, ich habe eine Bekannte in Luxemburg und die hat eine Freundin in Deutschland und die hat ihre CD gehört. Und die hat gesagt, ich soll sie mal anrufen und sie könnten auch für Kranke beten. Dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, mache ich so wie üblich eigentlich. Also ich habe da eigentlich gar nicht so viel Glauben. Ich denke, naja, also beten kann ich, ja. Also, aber alles andere ist eh nicht in meiner Hand. Und ein paar Wochen später, 2, 3 Wochen später, habe ich jetzt erfahren, die ruft also jetzt ständig an, so alle paar Tage, dass sie inzwischen auch wieder, das ist ein fortschreitender Prozess, aufsteht, wieder isst und spricht und so und alles bewegt. Das war also ganz erfreulich, diese Entwicklung, wie sie überhaupt sehr oft erfreulich ist. Und jedes Mal, wenn ich eine Heilung erlebe, dann stärkt das meinen Glauben. Das ist immer echt gut, dass ich also eigentlich der Gesegnete bin, könnte man sagen, wo ich dann eben meine Zeit und Energie natürlich investiere. Denn, wie gesagt, die Tage sind lang. Ich komme meistens so zwischen 8 und 10 nach Hause oder 11 Uhr. Dann kommt die Buchführung und dann kommt die Hauptgebetszeit, ein Stündchen so mitten in der Nacht. Und dann erzählt man sich nochmal so, was am Tage gewesen ist und um 2:30 geht es dann ins Bett und 7 oder meine Frau steht ein bisschen früher auf, 6:30, 7:30 so, je nachdem, wenn die Kinder in die Schule müssen, sie sind ja 1,5, 4 und 7 Jahre, die wollen auch versorgt sein und entwickeln sich ganz prächtig, obwohl ich eigentlich immer von morgens bis abends in der Praxis bin und am Wochenende, weil man so viel Leerlauf kann man gar nicht ertragen, dann eben auch noch sehr oft in verschiedensten Gemeinden predige oder Vorträge halte und eigentlich auch noch viel unterwegs bin, meistens ohne Familie. Trotzdem ist das Ganze rund, das ist eigentlich schon ein Wunder an sich, weil vom Menschlichen ist das, da das Ganze 7, 8 Jahre ja inzwischen geht, eigentlich gar nicht nachvollziehbar. So, kurz ein bisschen skizzenhaft erzählt, wie so das Leben ist. Also nicht nachvollziehbar, muss man auch sagen, diese Kraft, die kann man eigentlich sich so vom Menschlichen gar nicht vorstellen und hätte ich auch gar nicht. Also ich bin ja jetzt gar nicht irgendwie so ein Übermensch oder sowas, sondern es ist eigentlich so, dass ich die ganze Zeit bete, Herr, ich habe mal gebetet, schenk mir doch einen Beruf, wo ich die ganze Zeit beten kann. Und da, genau, das hat er auch gemacht. Also ich sitze da und bete und ich kann ja nicht sagen, nö, habe ich heute keine Lust. Also, was soll man sagen? Ja, Und wenn abends um 9 auch noch jemand kommt oder anruft und könnten Sie mal eben bitte ganz kurz, ganz schnell für mich beten, dann kann man auch da nur sagen, natürlich, gerne. Und dann kommen 2 Wochen später oder so ein Anruf, Sie haben doch für mich gebetet, das ist sofort besser geworden, vielen Dank. Also hatte ich letztens eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, also vor, also am Mittwoch war das, glaube ich, die kam aus Berlin und sagte, ja, Herr Elsen, Sie erinnern sich vielleicht an mich. Ich sage, nein, tue ich nicht. Doch, Sie haben ja vor ein paar Tagen für mich gebetet am Telefon. Ich hatte doch gesagt, dass ich solche Ischias-Beschwerden habe, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Sie so um die, sagen wir mal, 70. Und wie gesagt, früher im Bundestag, Bekannte da von der Familie Rau damals und sich sehr mit dem Glauben beschäftigt hat. Und naja, da sagte sie ja. Wissen Sie, Sie hatten ja gebetet und dann 2 Stunden später bin ich aufgestanden, es war alles in Ordnung. Und nur die Gastritis, für die Sie auch gebetet hatten, die war nicht so. Aber Sie hatten mir ja gleich gesagt am Telefon, dass da noch eine andere Grunderkrankung ist, die viel schlimmer ist und die eigentlich auch die Gastritis bewirkt. Das konnten Sie ja nicht wissen, das habe ich Ihnen auch gar nicht erzählt, das will ich Ihnen jetzt aber alles erzählen. Ich habe auch Darmkrebs und jetzt wahrscheinlich ein Rezidiv, also das ist das wiedergekommen. Und das ist natürlich das, was mir auch von den Magen sehr belastet. Könnten Sie dafür auch beten? Ihr Mann war mitgekommen, der war von der Atmosphäre in der Praxis, die übrigens sehr intensiv ist, weil es eine Gebetsatmosphäre ist, sodass also viele da, man kann sagen, in den Sprechzimmer kommen. Und teilweise habe ich das gesehen, die sind wirklich auf die Knie gekommen. Die gehen durch die Tür, zack, sind sie, die Tränen laufen und sie übergeben ihr Leben Jesus. Und so auch dieser Mann fing einfach, die Tränen liefen und hat sein Leben Jesus übergeben. Es war so beeindruckend, wie er angerührt war vom Heiligen Geist. Die haben sich dann in den Arm genommen und so. Also er war eigentlich Atheist und hat das immer nur so beobachtet. Seine Frau eigentlich immer vom Glauben sprach, von Jesus Christus. Und hat das so beobachtet, wie er sagte, als Physiker, auch so sehr wissenschaftlich, so ein bisschen distanziert, so versucht das Ganze so objektiv wie möglich zu sehen. Es gelang ihm dann allerdings nicht mehr so, beziehungsweise es war eben doch sein Herz angerührt, auf eine Weise, dass er sich einfach, man könnte sagen, ergeben musste in die Arme unseres Herrn. Und solche Erlebnisse, solche Freisetzung von Glauben, solche Freisetzung von, man muss auch sagen, Heilung, von Wiederherstellung, von Glaubensstärkung, sind immer wieder schön, sind immer wieder wunderbar. Das ist, man kann sagen, das Schöne im Leben mit Jesus Christus. Es ist immer dann schön, wenn der Geist Gottes fließt, wenn er das tut, was er sich vorgenommen hat, wenn wir keinen Widerstand bieten. Wenn ich sage, okay, Herr, ich verstehe das zwar nicht, was du sagst, dass ich jetzt schon wieder einen neuen Gebäudeteil übernehmen muss. Also auch wir erweitern ja jedes Jahr. Wir sind jetzt also bei 20 Mitarbeitern fast, 1000 Quadratmeter. Das ist aber wieder zu klein. Nächstes Jahr kommen wieder 300 Quadratmeter ran und wieder Neuanstellung. Und nun denke ich immer, meine Güte, und die ganzen 100.000 von Euro, die ich dann auch als Darlehen habe. Und Herr, du siehst das und du siehst das. Und er ruft mich hinaus aufs Wasser und sagt, ich habe das so richtig als Bild jetzt gerade wieder, hatte der Herr mir gesagt, ich habe jetzt in diesem Januar die Praxis die Hälfte verkauft, abgegeben, auch nach einem Eindruck hin. Und jetzt hatten wir noch eine angestellte Ärztin, die sich überlegte, was sie jetzt so macht, ob sie weiter angestellt bleibt, ob sie sich eine Praxis sucht. Und der Herr sagte, jetzt gib ihr weiter ein Drittel. Nun war ich aber nicht mehr alleine. Und natürlich muss man sich überlegen, dass die Einnahmen ja größer sein müssen als die Ausgaben. Und das habe ich vom Menschlichen gar nicht gesehen, also fürs nächste Jahr, jetzt zum 1. Januar. Da habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht. Ne? Und dann kam auch noch mein Kollege und sagte, du Anne, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden. Ich bin ja noch nicht mal ein Jahr hier. Und jetzt soll ich wieder die Hälfte von der Hälfte abgeben. Das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich meine, damit wir uns nicht hier gleich in die Wolle kriegen, bitte, da musst du eingreifen. Und wenn das wirklich dein Wille ist, oder wir lassen das vielleicht auch besser, wir verschieben das, so wie er auch sagte, wir verschieben das einfach. Das macht ja nichts. In 1-2 Jahren, dann habe ich auch schon ein bisschen über mir Überblick. Ich habe ja noch nicht mal eine Jahresbetriebsabrechnung. Wie soll ich denn dann jetzt einfach schon wieder die gesamte Hälfte meiner Existenzgrundlage einfach abgeben? sagt, das mache ich immer so. Das ist einfach, ich folge dem Herrn im Gebet. Nun ist der aber nicht gläubig. Das ist natürlich nicht so einfach. Und sagt er, das kann schon sein, vielleicht ist das ja für dich anders. Und ich sage, ja, also ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn du dich damit einklingst. Also da, also vielleicht solltest du dein Leben Jesus übergeben. Er hat auch schon sehr viel Erfahrung mit Gebet gemacht, so viel Erfahrung gemacht, dass er auch für Kranke gebetet hat und die gesund wurden. Was ihn ganz überrascht hatte, weil er sein Leben bisher nicht Jesus übergeben hatte. Er war nur immer dabei in der Atmosphäre des Gebets und hat das miterlebt, hat auch immer für sich beten lassen. Also, ihr könnt euch vorstellen, diese Situation nicht unproblematisch. Im Geiste habe ich das dann so bekommen, ich sitze auf der Bootskante und der Herr ruft mich aufs Wasser und ich bin dabei, wieder ins Boot zu steigen und sage, ich weiß nicht, ich glaube, also es macht doch nun nichts. Also vom Menschlichen, weil wir alle ja überhaupt gar nicht wissen, was so Sache ist, würde man sagen, also bleiben wir doch mal vernünftig, die Füße auf dem Boden, warten wir eben noch. Aber der Herr hat gesagt, komm aufs Wasser. Dann habe ich immer mit Geschwistern gebetet, also wenn jemand gläubig in die Praxis kommt, dann sage ich auch mal, bete doch mal für mich. Und dann kam das so richtig knallhart, hatte einer gesagt, du, ich habe das ganz, ein Mitarbeiter von dem Pastor Nachtigall, der aus Berlin, wer ihn vielleicht kennt, sagte, der Herr sagt, was ich bestellt habe, werde ich auch bezahlen. Oh, das war also, fand ich schon sehr harter Spruch so, aber er hat es mir auf alle möglichen erdenklichen, liebevollen Weise auch schon versucht zu sagen, nur ich war immer sehr zögerlich, insbesondere, weil ich gesagt habe, du siehst doch, dass ich nicht alleine bin, sondern dass jetzt auch noch mein Kollege da ist und wie soll der das denn verstehen? Und er sagte, da hat er gar nicht zugesagt, interessanterweise, sondern hat nur gesagt, mach das. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, gut, dann beten wir dafür, dass mein Kollege auch mit sich einverstanden erklärt und das mitträgt, weil ohne ihn geht's ja nun mal nicht. Wir treffen die Entscheidung zusammen, auch wenn ich noch so ein kleines bisschen Mehrheitsrecht habe, weil ich natürlich mehr Erfahrung habe. Er ist ja jetzt ganz frisch niedergelassen und so für die ersten 2 Jahre habe ich da dann so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Aber trotzdem will man das ja eigentlich in Einheit, denn diese Überlegung und Entscheidung. Nun habe ich gehört, und da fängt die Brisanz dann an, dass nicht eigentlich er dagegen war, sondern seine Frau. Dass sie sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage, also totaler Blödsinn. Und sich massiv dagegen gestemmt hat. Und deswegen würde er das also so, es war so im Konflikt, weil so an sich, also es ist ein ganz lieber Typ, wären wir da schon eher so zusammengekommen. Da kam es, dass sie schwanger in der 32. Woche plötzlich ein sogenanntes Help-Syndrom entwickelte. Das heißt, innerhalb von Stunden einen ganz, ganz starken Blutdruck anstieg, also Lebensgefahr bestand, sie notfallmäßig entbunden werden musste, also auf die Intensivstation mit Leberfunktionsstörung. Und das Knochenmark geht dann runter und so. Also es ist eine Lebensgefahr für Mutter und Kind. Sie hat es überlebt. Das Kind als Frühchen mit 1,2 Kilo, natürlich auf der neugeborenen Intensivstation, jetzt 4 Wochen da betüdelt und so, kommt, wird jetzt dann so weit. Aber was war, sie hatte jetzt überhaupt keine Zeit mehr, sich dagegen zu wehren und zu wenden und war nur noch mit dem Kind beschäftigt. Sie hatte also andere Prioritäten in dem Moment. Und er war dann eben auch so, dass er ja eigentlich nicht unbedingt was dagegen hatte, jetzt also sich mit einstimmt in den ganzen Prozess. Reich Gottes? Ja. Der Herr hat einen vollkommenen Plan für uns? Ja. Wir dürfen kommen, wie wir sind? Ja. Aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Das hat er sich fest vorgenommen und da gibt's auch kein Vertun. Die Frage ist nur immer, wie schnell lernen wir das? Bei mir ist es so gewesen, dass ich, bevor ich mich bekehrt habe, so viele Schmerzen erlitten habe in der Esoterik und Meditation und so und es mir so schlecht ging und ich so viel gelitten habe, dass ich gesagt habe, Herr, bitte, ich glaube ja, dass es dich gibt und ich glaube auch, dass du einen guten Plan für mich hast und dass du liebevoll bist. Und wie wir das immer singen, es geht um dich und nicht um mich und hoch erhoben sei der Herr und du liebst mich, aber wenn du mich wachsen lässt und du hast die Fülle für mich, dann bitte zeig mir das möglichst vorher. Lass es mich durch Erkenntnis ergreifen und dass ich nicht leiden muss, dass ich nicht irgendwie Lernerfahrungen, Lernschritte vollziehen muss, die mit Leiden verknüpft sind. Weil ich möchte lieber eher hören, unter dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen, ist es natürlich auch ein bisschen hart formuliert, ein bisschen herausfordernd gesagt. Es ist aber so, wenn ich einem Kind etwas beibringen will und eins ganz klar ist, es wird nicht bleiben, wie es ist, dann kann es nur sein, dass es entweder das hört, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, was gut für das Kind ist, noch viel mehr der himmlische Vater, oder es wird ihm irgendetwas nicht so Gutes passieren. Das habe ich immer überall erlebt. Es gibt kein neutrales Terrain. Wenn der Herr mir etwas sagt, und das ist dann eben auch der Unterschied zu dem Menschlichen, wenn der Herr etwas sagt, dann hat das nicht, kann sein, vielleicht, könnte sein, sondern dann hat das Befehlscharakter. Dann hat das Aufforderungscharakter. Jesus hat nie gesagt, also wenn du Lust hast, dann werde gesund oder dann mach dieses oder jenes, sondern er hat gesagt, sei gesund, und es war so. Er hat das in Existenz gesprochen, was nicht ist, als wäre es da und es war da. Das ist der Unterschied zu uns Menschen. Das heißt, wenn mir einer sagt, ich habe was vom Herrn, dann hat das eine Brisanz, weil hoffentlich ist es wirklich vom Herrn, weil dann ist es Gesetz quasi, dann habe ich mich danach zu richten, ob es mir passt oder nicht. Oder es ist nicht vom Herrn. Und dann allerdings geht es natürlich darum, das zu prüfen. Deswegen auch dieser Satz, prüfet es, das Gute behaltet. Es geht ja um einen guten Plan. Es geht nicht darum, dass hier ein Diktator ist, der irgendwas mit uns machen will, sondern es gibt jemanden, dem es wirklich wichtig ist, dass wir nicht nur gerettet sind, sondern dass wir wachsen im Glauben, dass wir in die Fülle der Verheißungen hineinkommen, dass wir genau dieselben Zeichen und Wunder tun wie der Herr und noch größere. Wenn ich also in Ulm bin oder sonst irgendwo und die Leute sagen, ich verstehe das einfach nicht, warum das, was bei Ihnen passiert, warum passiert das eigentlich nicht in den Gemeinden? Warum ist das so wenig bekannt, abgesehen davon, dass es eigentlich immer mehr wird? Man könnte sagen, es ist so eine erweckliche Atmosphäre in diesem Land. Ist es so, dass man immer wieder sich fragen muss, warum tust du denn dann bloß nicht das, was der Herr sagt? Nämlich alle Zeit beten, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allem für alles, freut euch alle Zeit. Das war ja so ein bisschen so meine Devise, um das mal zu testen, ob das mit dem Herrn wirklich so ist, dass ich mir damals diese Uhr geholt habe, die alle 10 Minuten klingelte und ich dann vom Aufwachen bis zum Einschlafen alle 10 Minuten so mindestens zu 50%, 60%, 70% das einhalten konnte, 2-3 Minuten den Herrn gelobt, gepriesen und Dank gesagt habe und dann 6-7 Minuten Pause gehabt habe. Als erste Annäherung, immerhin war ich ja nun auch noch keine 3 Monate gläubig, aber ich habe gedacht, also so wie dieses hier, das kann es auch nicht sein. Also das will ich in 50 Jahren, also nicht nur in 50 Jahren, das muss ich sofort ändern. Und du hast so viel für mich, das will ich haben, da will ich hin. Und da ich in 2000 Jahren jetzt noch niemanden gesehen habe, der dieselben Zeichen und Wunder tut und noch größere, muss es irgendwo einen Balken in unseren Köpfen geben, warum wir partout nicht in unsere Verheißung hineinkommen. Und er hat ja nicht gesagt, wenn du 50 Jahre gläubig wirst, sondern alle, die an mich glauben. Das heißt, wenn jemand gläubig wird, und alle reden ja davon, dass sie gläubig sind, verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht vom Menschlichen, warum wir nicht dieselben Zeichen und Wunder tun. Das ist die Herausforderung, in der wir leben. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Also gilt es, und das ist eine Folge, wenn wir uns alle Zeit ausstrecken nach Gebet, dass wir in dieser Beziehung sind, in dieser Beziehung mit unserem Herrn und uns zeigen lassen, führen lassen, zu unserem Wohl nebenbei gesagt, Herr, was ist dein Plan für heute? Was ist dir wichtig? Sag mir, was dein Wille ist, was du möchtest, was dir wichtig ist. Das ist das, wie ich es sehe. Aber wie siehst du es? Zur Praxis nochmal, ist es so, dass in dieser Zwischenzeit war es dann irgendwann so, dann kam das Fernsehen und sagte, wir haben gehört, dass Sie ja auch für Kranke hier beten, dürfen wir das mal mit dem Kamerateam begleiten? Habe ich gesagt, herzlich gerne. Dann kamen die mit dem Kamerateam so einen ganzen Tag so in der Praxis, die Gebetseinheiten, die Gebetsstunden da so begleitet haben. Das Evangeliumsrundfunk, ERF-Fernsehen war das fürs Wetzlar. Seitdem ist das da in verschiedenen Sendern, das Vierte und Hof mit Himmel nennt sich das da zum Beispiel. Und in Bibel-TV und in jetzt Rhein-Main-TV vom Glaubenszentrum. Und der war, da gab es noch was anderes, eine Live-Talkshow, wirklich, da konnten wir für die Anrufer live beten, eine Stunde lang, und haben dann hinterher Feedback bekommen, was passiert ist. Und das ist viel passiert, muss man sagen. Es sind viele wunderbare Zeugnisse. Das war nun vor laufender Kamera. Und wir waren zu dritt, ist ein Rechtsanwalt aus Nürnberg, der erzählte folgende Geschichte. Der sagte, mit 22 Jahren hatte ich Bauchspeicheldrüsenkrebs, einen kindskopfgroßen Tumor in meinem Bauch, und ich hatte noch 3 Wochen zu leben. Das war in der Computertomographie, war alles nachgewiesen. Ich war im Krankenhaus und es sollte eine Gewebsprobe entnommen werden. Und habe ich sehr gehadert mit Gott. Ich war nicht gläubig. Und der sagte, ich bin 22 Jahre. Gott, wenn es dich gibt, wie kann das sein? Ich will Familie gründen, ich will Karriere machen. Das ist ja, das geht alles überhaupt nicht. Und so hat sich dann da aufgerichtet und wieder abgerichtet. Da kam also überhaupt nicht zur Ruhe. Und dann hat er im Andachtsraum dann auch noch so ein Buch gelesen, wo alle Patienten dann immer einschrieben, woran sie geheilt werden wollten. Und Herr, heil dieses, Herr, heil jenes. Und bitte mach du das wieder gesund und hier mich und so. Und dann hat er sich hingesetzt, hat mal überlegt und hat gesagt, Moment mal, so Herr, du liebst mich, du weißt, was das Beste für mich ist, du hast einen vollkommenen Plan für mich, und im Übrigen von der Sicht der Ewigkeit ist es auch egal, ob ich jetzt mit 22 Jahren sterbe oder mit 70. Also, dann sagst du auch noch, es soll um dich gehen und nicht um mich, dann machen wir das doch mal, sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille, ich gebe mich jetzt einfach in deine Hand. Und dann hat er einen Frieden bekommen, hat er erzählt, den er so vorher nicht gehabt hat, ist eingeschlafen und am nächsten Morgen war der Tumor weg. Auch das ist eine Möglichkeit, wie Gott heilt. Gott ist überhaupt, man soll es nicht glauben, souverän. Das heißt, er lässt sich von uns nicht in Schachteln packen. Er lässt sich von uns nicht instrumentalisieren. Er lässt sich von uns nicht vor den Karren spannen. Wir müssen ihm vertrauen und ihm glauben, dass er einen vollkommenen Plan für unser Leben hat. Dass er wirklich das ist, was er sagt, dass er ist. Nämlich Liebe. Und dass er, auch das ist nicht immer ganz leicht zu akzeptieren, mehr weiß und mehr sieht als wir. Weil in der Regel sind wir Menschen nicht so gestrickt, dass wir das so ohne weiteres akzeptieren. Und speziell, wenn dann einer kommt, also wenn ich zum Beispiel da den Mitarbeitern was sage, sage ich, das habe ich im Gebet empfangen. Inzwischen kennen die mich ja. Also das ist immer eine gute Idee, das dann auch so zu machen. Weil wenn, und das ist natürlich die Voraussetzung, ich mich den ganzen Tag im Gebet bewege, dann ist die Wahrscheinlichkeit über die Jahre, ich mache das jetzt 8 Jahre, dass ich da 14 Stunden jeden Tag sitze und für die Menschen bete. Und wenn ich nicht für die Menschen bete, dann bete ich zu Hause oder alleine. Und überhaupt, ohne Gebet geht das überhaupt nicht. Also ich kann mir eigentlich gar keine Minuten vorstellen, wo man nicht betet. Man betet eigentlich ohne Unterlass. Da kann man hineinwachsen und muss man auch, weil woher soll ich sonst wissen, was in der nächsten Sekunde das Richtige ist? Woher soll ich sonst meine Autorität nehmen? Woher soll ich sonst wissen, dass das, was ich mache, wirklich vom Herrn ist? Und wenn ich nicht weiß, oder mindestens wahrscheinlich, dass das vom Herrn ist, dann kann natürlich alles Mögliche in meinem Leben passieren und ich habe auch Ergebnisse möglicherweise, die ich überhaupt nicht haben will. Immer da, wo, sagen wir mal, Licht und Dunkelheit sich treffen, das heißt Glaube und Unglaube, wenn man so will, oder Menschen, die Jesus folgen und Menschen, die Jesus nicht folgen, da entsteht ein Spannungsfeld. Licht und Finsternis. Da, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert ist Gottes Wort, womit geschieden wird Licht und Finsternis. Das ist so schön geschrieben. Wenn wir es auf unser Leben anwenden, dann kriegt das mitunter eine Brisanz, die wir gar nicht so wollten. Als damals ich frisch gläubig war und sagte, Herr, schreib mit mir Geschichte in diesem Land, ne, wir singen das ja immer, nicht? Also nicht nur, ich meine diese 2 Minuten, sondern ich meine wirklich, kam im Glaubenstag in Stade der Satz im Gottesdienst, ihr erinnert euch vielleicht noch oder manche, die es erinnern, spende 2000 Euro für die PEC, für die Pfingst-Europa-Konferenz 2003 in Berlin. Aber da stand gar keiner. Der Ton war Kommando. Es gab gar keine Widerrede. Nun war das aber mein Monatsgehalt. Meine Frau war schwanger. Ich war neu niedergelassen. Das sagte erstens 2000 Euro, also das kann man sich auf die eigenen Monatsgehälter ja mal über, also Bruttomonatsgehalt wohlgemerkt, kann man sich mal übertragen. Wenn jetzt irgendeiner hier die Stimme des Herrn hört, mal angenommen, es ist die Stimme des Herrn, so war das bei mir auch, ich habe gesagt, ich bin im Gottesdienst, da vorne predigt einer und ich höre die Stimme, dann wird das wohl Gott sein. Wenn jetzt also eine Spende 100.000 oder ich weiß nicht, wie viel ihr hier braucht oder für ganz andere Projekte, also das muss überhaupt nicht, war ja auch nicht da für die Gemeinde, sondern war für was ganz anderes. Ich kannte diese Pfingst-Europa-Konferenz gar nicht, ich kannte auch überhaupt nicht Berlin, ich kannte überhaupt nichts davon, ich war ja auch erst gerade mal 4 Wochen gläubig. Und dann das, spende dein Monatsgehalt, dein Bruttomonatsgehalt, jetzt, sofort. In einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Da kann der ein oder andere denken, darüber schlafe ich nochmal, das prüfe ich nochmal. Also so geht das ja auch nicht. Und überhaupt, ich dachte, Gott ist Liebe. Und was soll denn dieser Ton? Habe ich zu Gott gesagt, ich dachte, also ich nehme mal an, dass du das bist, Herr, weil wir sind ja im Gottesdienst. Aber ich dachte, du kannst das ja auch ein bisschen freundlich, also sag doch einfach so ganz nett, also hast du nicht Lust, so ein bisschen was zu spenden? Also lass es dir aufs Herz legen und dem Impuls folgst du dann. Oder, also ich würde das schön finden, wenn du 2000 Euro, also wenn wir schon bei der Summe sind, spendest. Oder bitte guck doch mal, ob du so viel auf dem Konto hast. Nebenbei, ich hatte es natürlich nicht auf dem Konto, weil ich hatte ja, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Euro Darlehen gerade aufgenommen. Spende 2000 Euro für ÖDIPEC. Da zeigt sich das, ob wir auf dem Wasser gehen wollen, ob wir Wunder und Zeichen erleben wollen, ob wir sagen, Herr, wenn du es bist, der da spricht, komm, dann will ich kommen. Ich hoffe, ich habe richtig gehört. Und hier zeigt sich wieder, das sage ich nämlich mal vorweg, dass Gott Liebe ist, er lässt uns nicht gegen die Wand laufen, auch wenn wir uns verhören. Wir müssen uns nur bemühen, als seine Kinder, den Satz umzusetzen, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Das gilt für jeden hier, nehme ich mal an. Und da ich insbesondere am Anfang gar nicht unbedingt sicher bin, ob das nun die Stimme meines Herrn ist oder was ich da für eine Stimme höre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht unbedingt des Herrn Stimme ist, natürlich durchaus gegeben. Die Frage ist berechtigt. Wie gesagt, Gott sei Dank lässt er uns nicht gegen die Wand laufen. Er sagt nicht, jetzt hast du dich ja bemüht, meine Stimme zu hören, das war nun also Schuss daneben, nun wirst du dir da so ein paar Beulen holen und dann kannst du es ja nochmal probieren, wenn du dann noch nicht genug hast. Nein, so ist er nicht. Sondern er sagt, wunderbar, mein Kind, dass du dich bemühst, anfangen zu laufen. Richtig, richtig, richtig. Die Richtung ist völlig daneben, aber das macht nichts. Das geht also jetzt so, also, dann nehme ich dich ganz sanft und die Richtung, die kriegen wir schon. Aber du hast dich bemüht, mir gehorsam zu sein. Und, das wisst ihr alle, viel besser sogar als ich, weil ich habe gar nicht viel Ahnung von den Bibelstellen. Er sagt, den Gehorsam werde ich werten als Glauben. Gehorsam ist für den Herrn, das wisst ihr auch, wichtiger als Opfer. Es ist, das ist in unserer Zeit der Beliebigkeit, der Toleranz, des es kann auch anders sein, überhaupt ganz unbequem. Das gab mal so Zeiten in der Kultur so ein bisschen anders, da war das sehr anders. Da ging es also um Autorität und was der Vater gesagt hat, wurde gemacht. Da gab es kein Vertun. Dann kamen so 70er, 80er Jahre, die Kinder sollen alles machen dürfen, Hauptsache sie fühlen sich wohl, Hauptsache sie kommen zur Selbstentfaltung, Hauptsache sie finden sich selbst, Hauptsache es geht ihnen gut, es möge ihnen besser gehen als uns, deswegen also alles so quasi erlaubt, kam auch nicht so richtig klasse, seitdem praktisch beziehungsunfähig, keine Verbindlichkeit, praktisch keine Werte, auch nicht so das Wahre. Beim Herrn sind wir da, Gott sei Dank, ganz wunderbar aufgehoben, denn der Herr ist Liebe und er meint es gut mit uns. Was nicht heißt, dass er einen Willen hat. Das ist auch so ein Ding, nicht? Also ich meine, könnt ihr einfach so, wenn er so seine Sachen macht und er liebt mich und so. Nein, er hat einen Willen, er hat einen vollkommenen Plan für mein Leben, für jedes einzelne Leben. Jeden Einzelnen liebt er ganz individuell. Jeden Einzelnen hat er sich schon vor Grundlegung der Welt überlegt, dass er heute hier sein wird. glaubt nicht, dass ihr hier seid, weil ihr euch das überlegt habt, heute Morgen aufzustehen. Er hat jeden Einzelnen hierher geschickt, wie er das immer macht. Und er weiß auch, wo ihr morgen sein werdet und übermorgen. Und er hat sich überlegt, wenn ihr mir folgt, wenn du mir folgst, mein Kind, dann schreibe ich mit dir Geschichte in diesem Land. Nicht nur hier in diesem Land, sondern du wirst dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere, sagt Jesus. Weil wir sind Miterben geworden in Jesus Christus. Vor Jesus Christus war das nicht so. Nach Jesus Christus schon. Das heißt, Jesus hat den Preis bezahlt und wir dürfen jetzt sein Werk hier weiterführen. Das habe ich nicht ganz korrekt formuliert. Ihr habt das bestimmt bemerkt. Nicht dürfen, sondern sollen. Es ist ein Auftrag. Es ist nicht, wenn du Lust hast, geh zu den Enden der Welt und verkündige ihnen die frohe Botschaft, sondern geht in die Welt und verkündet den Menschen meine frohe Botschaft, bis ich wiederkomme, kein einziger soll verloren gehen. Das ist klare Ansage. Das heißt, eigentlich dürftet ihr gar nicht hier sein, weil die Gottesdienste, ich meine, wir sind nicht dafür da, dass es uns so gut geht. Es geht eben nicht um uns, sondern es geht um den Herrn. Und es geht darum, dass wir ganz vielen Menschen die frohe Botschaft bringen. Ich hatte mal eine interessante Begebenheit in unserer Hausgruppe. Da war jemand, der war 40 Jahre gläubig. Und dem habe ich das auch so erzählt, mit dem alle 10 Minuten beten. Und ich habe gesagt, mach das doch mal. Weil ich predige das überall in der Republik. Und da, wo die Menschen das tun, da erleben sie regelhaft, kein einziger, bei dem das bisher nicht so war, nach 2,5 bis 3 Tagen Zeichen und Wunder dramatischer Art. Nicht nur ein bisschen besser dieses, sondern wirklich Wunder und Zeichen. Mach das doch mal und probier das auch mal. Was sagt er? Das ist viel zu gesetzlich. Das gibt keine Regeln. Wir haben uns da, also es wurde ein bisschen konfrontativ. Dann habe ich gesagt, dann musst du dich aber fragen lassen nach den Früchten. Wie viele Menschen hast du heute die Hand aufgelegt und sie sind gesund geworden? Wie viele Menschen hast du heute zu Jesus geführt? Das wird ja immer schöner, das kann man so nicht sagen, das muss man viel allgemeiner sehen, das ist auf Jahre eigentlich eher bezogen. Sagt ja, das sehe ich aber nicht so. Das will ich jeden Tag sehen. Es kann eigentlich gar keiner in meiner Nachbarschaft unbekehrt noch sein. Es kann eigentlich gar kein Kranker um mich herum sein. Mein Schatten soll die Kranken gesund machen. So sind wir dann auseinandergegangen. Und ich habe hinterher, war ich so klein mit Hut und habe gesagt, Herr, was habe ich gemacht? Ich habe die total überfordert, total überfahren. Die sind doch noch gar nicht so weit. Die muss man ganz sanft so ein bisschen, ob sie nicht Lust haben, also so nicht und überhaupt. Okay, und da war das Interessante im Gebet, dass der Herr sagte, nein, du hast das vollkommen richtig. Das ist gut, dass du das gesagt hast, das ist genau, wie ich das auch so sehe. Sag ich, ja, nee, Herr, aber guck dir das an, der kommt nachher nicht wieder. Ne? Den habe ich jetzt bestimmt vergault und das, der ist ganz böse und überhaupt und ist sauer und findet das alles nicht richtig. Und dann sagt er, nein, so. Nächsten Donnerstag, und dann habe ich mir vorgenommen, und das habe ich mir wirklich so stark vorgenommen, also mich so programmiert, dass ich da gar nicht von ablassen konnte. Ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn wir uns treffen in der Hausgruppe, werden wir keinesfalls irgendwie über Jesus sprechen oder über Gebet, sondern nur noch über Fußball. Ne? Weil so alles, was nicht geistlich ist, damit die, sonst kommt ja keiner mehr. Und dann kam ich also wieder in die Hausgruppe und er sagte, Mensch, Arne, ne? Also ich weiß nicht, so Mitte 50 oder sowas, sagte, du hast ja gesagt, dieses komische mit diesen alle 10 Minuten beten. Ich sage, ja, vergiss es einfach. Das ist jetzt also nicht so wichtig und so. Wir haben heute mal auch andere Themen. Man kann ja auch nicht immer beten und so. Ne? Das hier wollen wir mal auf ein paar Brücken irgendwie. Doch. Sag, nee. Sagt er, doch, Anne, das glaubst du nicht. Das ist, ich weiß auch nicht, ich habe das so im Kopf gehabt. Das ist mir so nachgegangen. Ich konnte gar nicht anders. Alle paar Minuten fiel mir ein, preise den Herrn. Herr, du bist fantastisch. Gelobt sei dein heiliger Name. Und nach 3 Tagen plötzlich sitzt unsere Tochter, die vor 1,5 Jahren ausgezogen ist, Jesus über Bord geworfen ist, auf keinen Kontaktwunsch mehr geantwortet hat, auf unserer Treppe, schreibt gerade einen Liebesbrief an uns, wir kommen da rein, die Tränen laufen, sie wirft sich uns in die Arme, sie zieht wieder ein, sie nimmt Jesus wieder in ihr Leben, alles ganz wunderbar, ein Wunder ist passiert. Die zweite sagte, Anne, ich weiß auch nicht, mit diesen 10 Minuten, das ist mir so nachgegangen. Das ging gar nicht anders. Also alle paar Minuten habe ich den Herrn ganz automatisch gelobt und gepriesen. Und am Dienstag gehe ich über die Straße. Seit 1,5 Jahren habe ich eine Sehnerventzündung. Da muss ich jeden Tag Cortison nehmen. Auf einmal pling macht es, mein Auge war klar. Ich gehe zum Augenarzt, er sagt, die Sehnerventzündung ist weg. Sie sind geheilt. Halleluja, preis den Herrn. Ein Wunder ist geschehen. Ja, dachte ich, okay. Für mich war das ja jetzt nicht so überraschend, aber für die schon, weil das hatten sie nicht so erwartet. Also Glauben ist ja so eine Sache, nicht? Also bei den Gläubigen auch, aber also bei den Ungläubigen, die haben es leichter, die glauben eh nicht. Und die werden dann also in den Stand des Glaubens versetzt, und wenn man gläubig ist, dann muss man darum ringen, um Glauben. So. Also wir reden ja von der Ebene unterhalb des Senfkorns immer noch, also ganz so der Einstieg eigentlich. Fakt war, dass ich aber so anders drauf war, so auf Fußball, dass ich sagte, ja, also wer so von der Physik Schwingungen kennt, könnte man sagen, die Schwingungszahl, die Herzzahl von 1 Million auf 1 reduziert. Bing. Gar nichts mehr. So, wir haben also nicht mehr über Gebet gesprochen, wir haben nicht mehr über Jesus gesprochen. Ganz anders als dieses Glory Glory, ne? Da habt ihr gemerkt, ne? Also da geht das Feuer los, so, ne? Und das ist für hin, und das kann man natürlich noch steigern, aber so, also genau das Gegenteil, ne? Also ich will nicht sagen Grabestille, aber es war so wirklich, also kurz davor. Und dann am nächsten Donnerstag kam sie wieder und ich sag, na, wie ist? Und dann sagt der Erste, ja, also schon auch so in diesem Tonfall, ne? Man kann ja auch nicht immer Wunder erwarten, so beim Herrn, und sie ist dann auch wieder ausgezogen und naja, so, also eben runtergefahren. Mich hatte gewundert, dass die andere ihre Heilung behalten hatte. Aber der Herr ist gnädig. Ich sagte zu ihm, das musst du richtig verstehen. Das ist nicht, dass es mal Wunder gibt und mal nicht, sondern was passiert, wenn ich mich im Gebet nach dem Herrn ausstrecke? Gebet ist die Sprache, wie wir mit Gott uns in Beziehung setzen. Unsere Kommunikationsstil oder Art oder Strategie, wenn man so will. Wenn ich alle Zeit den Herrn lobe und preise, dann bete ich quasi den Himmel auf die Erde. Dann gilt das, wenn ich sage, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Diese Dimension bekomme ich in meinen Alltag. Und deswegen ist es normal, dass Wunder und Zeichen passieren. Weil im Himmel passieren die ganze Zeit. Für Jesus wäre das sehr erstaunlich, wenn jemand nicht geheilt worden wäre. Das ist eigentlich in der Ebene ein Phänomen, dem es nachzugehen gilt. Hier ist es so, dass Gottes Wille hat so freien Durchfluss, dass natürlich alle geheilt werden. Soweit bin ich jetzt noch nicht, also ich arbeite weiter daran, aber es ist ganz klar, oder für mich ergibt es einen logischen Sinn, dass wenn ich so bete und je mehr ich investiere, wir hatten vorgestern in Ulm das Prinzip Saat und Ernte, je mehr ich sehe, desto mehr werde ich ernten. Das heißt, je mehr ich mich investiere in die Beziehung mit Gott, nicht einmal in der Woche 2 Minuten im Lobpreis, sondern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, dann werde ich die Dimension Gottes des Himmels in mein Leben sichtbar machen. Dann werden die Menschen Jesus Christus in mir sehen. Denn Jesus sagt ja auch, ihr seid eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung heißt nicht, ich qualm nicht mehr. Das kann es auch heißen und heißt es, denke ich, irgendwann auch sowieso. Aber dadurch ist nicht eine neue Schöpfung definiert. Eine neue Schöpfung ist, dass wir in die Lage versetzt werden, dieselben Zeichen und Wunder zu tun. Das zu tun, was Jesus gemacht hat. Wenn Jesus Christus in uns wohnt und durch uns sichtbar und erlebbar wird und andere ihn in uns sehen, andere sehen, dass bei uns Wunder und Zeichen passieren, wir leben im Geist und im Glauben, dann kann man sagen, ist der Himmel auf die Erde gekommen. Und so ist das auch. Deswegen kommen die Leute auch von überall, weil sie gesund werden, weil sie geheilt werden, weil sie sehen, dass Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit so spürbar ist, wie ich schon sagte, dass geht die Tür auf, dann gehen sie auf die Knie und übergeben ihr Leben Jesus. Das ist also mehr als einmal schon passiert. Ich dachte immer, was ist passiert denn hier? Ne? Also, und dann sagen alle, oh Mensch, ist das so heiß bei dir und so. Und ich habe geprüft, das ist nicht die Heizung und so. Und so, ja, aber hier ist es auch für besonders und so. Ich habe so eine CD von dem Billy Smith, so Heilung, ein Geschenk Gottes. Das sind so ganz viele Stellen aus der Bibel, Gesundheitsstellen, kann man sagen. Also alles so Heilungspassagen aneinander draufgesprochen. Die lasse ich 7 Tage, also ununterbrochen laufen. Bei mir jetzt im Sprechzimmer ebenfalls. Weil ich mir denke, da, wo das Wort Gottes gesprochen wird, Gottes Wort ist Kraft und Heilung, kann sich die Finsternis nicht halten. Und es wird hell. Und siehe da tatsächlich, ich habe nur Kunstlicht bei mir, also ein bisschen was durch die Fenster, aber trotzdem. Und drüben sind nur Fenster. Ist also eigentlich viel heller, Tageslicht. Und dann, nachdem das 10 Tage lief, sagten die Leute, komisch, es wirkt hier viel heller als drüben. Weil es ist eben das Licht, was durch die Liebe Gottes hineinkommt. Man muss sagen, und damit tun wir uns als Menschen ja so schwer, weil wir mehr das sehen, was vor unseren Augen ist. Und diese geistliche Ebene ist ja eine, die so schwer zu erfassen ist für uns. Damit, also das zu akzeptieren, dass das so ist und dann womöglich auch noch Gott persönlich einen Willen, einen vollkommenen Plan für unser Leben hat und uns nicht so lässt, ob wir das nun wollen oder nicht, ob es uns passt oder nicht, ob wir es nun bemerken oder nicht, aber er arbeitet die ganze Zeit an unseren Herzen. Und gut beraten sind wir, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja Herr, nimm mich. Das ist, ich weiß auch, wie Uwe das damals in den Fastenfreizeiten, da hat er immer gesagt, wer wirklich will, dass er zu einem wohlgefälligen Opfer wird. Das waren so Sätze, die also so dramatisch waren. Also will ich ein Opfer sein und so. Ich war noch gar nicht so sehr im Glauben. Wer wirklich will, für den Herrn alles zu geben, der soll nach vorne kommen. Und ich dachte, jetzt nach vorne gehen. Also ich meine, also habe ich mir das eigentlich überlegt und so. Aber ich hatte eigentlich schon und im Nachhinein denke ich, war das richtig. Die Idee, also passieren kann mir eh nichts, weil es ist ja nur gut. Und ich darf Fehler machen. Ich darf aufs Wasser gehen. Ich habe mir überlegt, wenn der Herr dann was will, was ich doch nicht füllen kann, dann kann ich es ja hinterher noch diskutieren oder kann das hinterher noch mit ihm klar machen. Also so dieser Absolutheitscharakter, den habe ich erstmal dann doch nicht ganz so absolut gesehen. Aber es war eine Schärfe, eine Brisanz, dass man Herzklopfen hatte, wenn man jetzt nach vorne ging. Das war auch teilweise mit einer Linie überschreiten oder dann sollte man näher rangehen und es bewusst erleben und die Sünden hinter sich lassen, das alte Leben und so. Und es waren, glaube manche, also ich weiß, was das, da gehe ich nicht hin. Soweit bin ich einfach noch nicht und ich will wenigstens ehrlich sein. Ich sage, dir kann nichts passieren. Komm, wir gehen zusammen. Das war mir sowieso wichtig, immer zusammen und nicht, dass ich da irgendwie alleine und so. Ich sagte, ja, na gut. Und dann war ich, so war das jetzt. Einmal ist sie dann nicht mitgekommen und sie war dann hinten bei den Kindern. Und ich dachte, okay, Herr, das übergebe ich dir. Und als ich dann vorne war, plötzlich kam sie von hinten angelaufen und hat gesagt, irgendwie hatte ich eben gerade den Eindruck, ich sollte doch nach vorne gehen. War ich sehr froh. So sind wir wieder zusammen weitergegangen. Ist ja auch noch was anderes, gerade in der Ehe, wenn der eine, also so mit dem Glauben, also der eine ist gläubig, der andere ist, naja, es geht so, oder eben nicht gläubig. Fakt war, wir haben nie bereut, diese Schritte zu machen. Ich habe das nie bereut. Es war immer genau so, der hat gesagt, ja, wunderbar, und ist mir weitergegangen. Aber das Weitergehen bedeutete immer wieder, dass ich etwas auch jetzt bewege ich mich im Gebet. Ich hatte gerade einen Eindruck, ich erzähle dir nochmal so eine kleine Geschichte, um das zu illustrieren, dass ich herausgefordert war. Es gab eine Situation vor einem Jahr, da sagte der Herr, nimm einen weiteren Gebäudeteil ein. Und dann habe ich gesagt, du, aber ich habe doch schon hier so weit über 1 Million Schulden und so weiter. Ne? Und dann sagt er, ist egal. Hat er nicht gesagt, aber er sagt, nimm das ein. Ja, er diskutiert ja auch nicht. Ne? Er sagt, mach das. Ja, dann sagt man, nö. Und dann kommt das noch 3-4 Mal und man ist gut beraten, wenn man das macht. Und das kann auch es können auch Geschwister sein, die plötzlich kommen und dann sagen, du, ich habe einen Neiddruck für dich, also du solltest das und das machen. Deswegen, da muss man immer sehr vorsichtig sein, aber trotzdem, also hier kam es also direkt, also mach das und ich werde dir einen Kollegen schicken, das wird eine Hausarztpraxis, du wirst mit ihm Partner werden, also Partnerschaft, die Hälfte der Praxis abgeben und er wird nicht gläubig sein. Und ich, aha, da war ich schon mit meinem Gemeindeleiter da nicht so ganz. Er sagt, das kannst du nicht machen, also ein Nichtgläubiger da als Partner. Sag ich, ja, wenn es der Herr sagt, also ich weiß auch nicht. Also ich meine, da kann, es gibt eh keine Alternativen, wenn es der Herr gesagt hat, was soll ich machen. Und wenn du fertig bist mit dem Bau, dann werde ich dir den Partner schicken. Das war, haben wir angefangen zu bauen im letzten Januar. Und im März habe ich Fracksausen gekriegt, habe ich Muffensausen gekriegt. Da habe ich dann gedacht, oh. Man findet so schwer Diabetologen und Menschen, also die ärztliche Kollegen, die in die Praxis einsteigen. Und vor allen Dingen, das ist ja keine Hausarztpraxis für 30.000, 40.000 Euro oder 100.000, sondern gleich für mehrere 100.000 und so. Also war dann ja auch in den Baukosten beteiligt. Und der auch dann gleich noch diese ganzen Darlehen mit übernimmt, also so als Einstand quasi 500.000 Euro Schulden. Das macht nicht jeder so einfach. Und auch wenn sich das dann über die Jahre dann rechnet, so betriebswirtschaftlich. Naja, also habe ich da so Muffensausen gekriegt und habe dann angefangen zu annoncieren. Und das war richtig teuer. Also wenn man bundesweit annonciert in den Fachzeitschriften, pro Monat Minimum 1.000 Euro hat mich das gekostet. Ich habe vom März an angefangen zu annoncieren, ich habe keinen einzigen gefunden, bis der Bau fertig war im Oktober. Und habe dementsprechend auch geschwitzt und also es ging mir überhaupt nicht gut, weil es kam keiner. Und die Stimme des Herrn war sehr leise geworden im Hinterkopf, wenn der Bau fertig ist, dann schicke ich dir einen. Es war sogar so, dass ich zwischendurch so angefochten war, dass ich war auf einem Kongress in München und dann sagt ein Kollege mir, sag mal Anne, weißt du eigentlich, dass du ein riesiges Problem hast? Ich sage, wieso habe ich ein riesiges Problem? Ja, guck dir doch mal deinen Laden an, du hast so unglaublich viel Schuld. Und wenn jetzt plötzlich das alles in die Knie geht, also mit der Finanzierung und dem Gesundheitssystem, dann sitzt du ganz schön da mit deinen ganzen vielen Schulden und so und keiner will das dann haben und so. Sag ich, so, und da war ich ja nun auf dem Kongress, also die waren alle nicht gläubig. Und ich habe von dem Tag an Schlafstörungen gehabt. Ich bin im Hotel um 4 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen, weil ich dachte, vielleicht habe ich alles völlig, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich bin der total verblödet. Ich habe hier was gemacht, also da komme ich auch überhaupt nicht raus aus der Nummer. Also es hat mich also fast den Verstand gekostet. Bis ich dann nach, Gott sei Dank, 3-4 Tagen nach Hause kam, da war also eine gläubige Atmosphäre und dann plötzlich begriff ich, dass es den Herrn gab und dass ich mir auch alle meine Sorgen, Laste und Nöte geben sollte, zum Beispiel jetzt diese Existenzängste. Und es dauerte so in der Regel so eine Stunde, bis ich das einigermaßen am Kreuz hatte und wieder Freude und Frieden empfinden konnte. Das heißt also, wo ich mich entspannt und sagte, ich habe dir das gegeben. Im Grunde genommen ist es auch gar nicht meine Praxis, es ist ja deine Praxis und es sind deine Darlehen und es sind deine Mitarbeiter. Und also bin ich mal gespannt, wie du das alles regeln wirst, Herr. So, wie ich es vorhin gesagt habe. Der Herr, ich meine, er lässt uns nicht gegen die Wand laufen und er weiß ja, dass wir in Wirklichkeit heiß darauf sind, dass endlich unser Leben sich verändert, dass wir endlich vollmächtig werden, dass wir in Vollmacht und Autorität im Glauben wachsen und die Werke der Finsternis zerstören, sein Wort in die Welt bringen, das Licht in die Welt bringen. Wir sollen Licht und Salz sein. Ich meine, dafür müssen wir uns irgendwo schon von Nachbarn unterscheiden. Also die müssen ja erkennen, dass ein Christ, das ist kein Christ. Das muss man von draußen eigentlich sehen können. Also spätestens im Gespräch muss ich das sofort eigentlich zeigen. Sonst woran sollen die sich denn da irgendwo bemerkbar machen, so in der Welt? Naja, gut, also das kommen wir aber gleich noch hin. Fakt war, dass, man soll es nicht glauben, 1-2 Wochen nach Fertigstellung dieser Praxis kam ein früherer Kollege von mir durch die Tür, mit dem ich schon zusammengearbeitet hatte vor 10 Jahren. Das wurde immer gut verstanden, aber der sagte, Anne, ich wollte gerne... kann ich ein Praktikum machen, so von 2-3 Wochen. Ich habe gesagt, wieso Praktikum? Ich wusste gar nicht, wieso ich das eigentlich gesagt habe. Kannst auch den halben Laden übernehmen. Sagt er, ja. Ich sage, was? Das kostet ich aber 430.000 Euro. Sagt er, ja. Ja, aber wir müssen in 3 Tagen den Vertrag fertig haben, damit wir die Fristen hier vor Weihnachten es noch einhalten können vom Zulassungsausschuss. Sagt er, ja. Ich sage, wie? Ja. Sagt ja. Wir hatten in 3 Tagen den Vertrag fertig. Es war alles easy. Bis zum heutigen Tag, wie gesagt, aber das war auch im Grunde genommen nicht so sehr seins von seiner Frau. Und hier ist jetzt, also es geht ihr gut und sie wird, also sie bleibt am Leben. Das ist die andere Seite. Das geht auf die Kante, sagen wir, oder kann, je nachdem. Das ist dass, wenn es alles so ist, dann klatscht man, man sagt Danke, man ist erleichtert und froh und hat es irgendwie vielleicht schon immer geahnt oder gehoffen, gewollt. Nur zu können hat man sich nicht getraut, so ähnlich oder irgendwie. Aber wenn man in der Situation ist, dann schwitzt man Blut und Wasser und sagt, Mann. Das ist aber auch eine Geschichte mit dem Herrn. Also so easy so, also das ist nicht nur so easy so überhaupt. Hinterher ist man ein dramatisches Stück weiter. Alle bewundern einen. Man darf Zeugnis geben. Ihr werdet alle eingeladen, wenn ihr das in eurem Leben anfangt zu praktizieren, den christlichen Glauben. Die Schritte aufs Wasser. Fragt den Herrn, was für euch dran ist. Frag ihn mal morgen, was in deinem Betrieb ist, ob du noch da weiterhin zur Arbeit gehen sollst oder ob du dir einen neuen Job suchen sollst, ob das richtig ist, dass deine Kollegen immer noch nicht so richtig den Glauben annehmen wollen, ob du den nicht vielleicht ganz anders mal kommen solltest oder den Nachbarn oder wenn jemand irgendwie krank ist und dir die Hände auflegst und der ist nicht gesund geworden, was du ihm jetzt sagen sollst. Und überhaupt, lass uns verletzlich machen. Dies aus dem Schutz der Gemeinde heraus. Und die Gemeinde ist ein Schutzraum und wir brauchen die Gemeinde. Das ist ganz wunderbar. Ohne, wenn wir einander nicht hätten, dann würde es auch nicht funktionieren, weil das ist Gottes Plan. Die Gemeinde ist sein Leib. Es ist alles ganz prima. Aber das heißt nicht, dass wir nicht zwischen den Gemeindeversammlungen als Christen die frohe Botschaft den Nichtgläubigen bringen sollen. Das ist auch ganz klar. Sagt man, das eine sollt ihr tun und das andere nicht lassen oder irgend sowas. Es ist beides richtig. Kuschelig und warm und gemütlich und schön und schmeckt auch gut. Prima. Aber wir gehen auch raus aufs Wasser und sagen, oh, Herr, wenn du es wirklich bist, dann sag, komm. Aber ich hoffe, ich habe das richtig gehört und gesehen. Da freuen wir uns immer wieder über die Gnade, in der wir leben. Es ist Gnade und deswegen ist es so, dass wir Fehler machen dürfen. Es ist so eigentlich genau genommen so, wir können gar nicht anders als Fehler machen. Also wenn ein Kind laufen lernt, dann fällt es natürlicherweise ständig um. Aber Gott hat es so eingerichtet, wenn wir als Babychristen anfangen Glaubensschritte zu machen dann und umfallen, dann passiert uns nichts. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen und auch aus allen anderen, die ich so kenne, die da diese Schritte mitgegangen sind oder die solche Schritte gemacht haben. Also ich meine, da jeder, der im Glauben gewachsen ist, der wird aus seiner Geschichte wissen, dass es Situationen gibt im Glaubensleben, wo man hofft, das richtig verstanden zu haben, was der Herr gesagt hat. Und dass es wirklich der Herr war, von dem das kam. Und wenn man gefolgt ist, ist man nie untergegangen. Der Herr fängt uns immer auf. Wenn das Kind umplumpst, dann passiert ihm nichts, weil die Engel des Herrn tragen uns. Kein Stein soll uns da irgendwo hindern. Es ist wirklich so, dass wenn man das macht und sagt, ich habe das im Vertrauen auf dich gemacht, Herr, auch wenn ich vielleicht das nicht richtig gehört habe, das ist sehr tröstlich. Wir reden im Moment vom Intellekt. Aber es ist schon mal gut, wenn wir vom Intellekt her verstehen, was das Wort Gottes von uns will. Das Wort Gottes ist eine Herausforderung. Es ist nicht ein Instrument, um sich schön und nett und gut zu fühlen, auch, aber es ist eine Herausforderung. Wenn wir uns denn herausfordern lassen, ich kann euch nur beglückwünschen, ich kann euch gratulieren zu diesem Bau. Ihr habt darauf gesetzt, dass die Gemeinde größer wird. Ihr habt darauf gesetzt, dass ihr hier so geisterfüllt seid, dass hier so der Geist Gottes fließen kann, dass ihr so viele Gäste mitbringt, dass ihr so Alpha-Kurse füllen werdet, dass so viel Anziehung passiert, so viel Menschen zu Veranstaltungen, sei es ob es von der Jugend oder von Älteren, ob das jetzt Seminare sind oder was auch immer, so attraktiv wird, dass die Gemeinde Gottes so attraktiv wird, dass alle zum Licht wollen. Dass der Bürgermeister hier im Ort sagt, wie bin ich blöd, dass ich die nicht schon längst auf Knien gebeten habe, dass sie hier nicht das ganze Land einnehmen. Die werden noch sehen, was sie sich hier eingehandelt haben. Es ist das Beste, was in ihrem Leben jemals passieren konnte. Das wissen die nur noch nicht. Und von der Art ist das Reich Gottes. Es ist ein Samen, der gesät wird. Und am Anfang erkennt man noch keine Frucht und keine Pflanze. Die kommt mit der Zeit. Das ist etwas, was wir auch im Bau des Reiches Gottes üben dürfen. Geduld. ein wesentliches Element, was uns nicht unbedingt menschlich als erstes so gegeben ist. Ne? So Genuss sofort liegt uns da viel eher. Das können wir verstehen. Damit können wir was anfangen. Ich habe jetzt Hunger, jetzt will ich essen. Aber beim Herrn braucht Wachstum Zeit. Ich meine, wir können dankbar sein, dass er so viel Geduld mit uns hat. Er kann ja auch sagen, also die kann es vergessen. Nein, es ist Liebe, es ist Gnade, es ist Segen. Und es ist so, dass Gott sagt, und das meint er auch so, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird das tun, wozu ich es gesandt habe. Das heißt, nicht nur ihr werdet heute verändert nach Hause gehen, sondern der Bürgermeister ist auch schon verändert. Oder wen es auch sonst mal betrifft. Jeder, der mit dem Wort Gottes in Berührung kommt, wird automatisch sofort verändert. Wenn nicht, wäre es nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist immer 100% Kraft und Heilung. Das heißt, wenn ich jemandem eine Bibelstelle gebe, ihnen das sage oder singe oder mich so verhalte, dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist Gott selbst, ist Jesus Christus, der durch uns, als seinen Leib in die Welt kommt. Er bräuchte uns nicht. Er sagt aber, ich nehme euch trotzdem. Ich kenne euch ja alle so ganz genau. Und ich weiß, ihr seid alle völlig unmöglich. Und mit euch kann man nichts gewinnen. Aber wenn ich bei euch bin, dann wird's richtig klasse. Weil ich bin es, der durch euch wirkt. Ich bin es, durch meinen Geist soll es geschehen. Nicht durch Kraft und Werke. Und wenn du dein Herz für mich öffnest, dann werde ich durch dich Geschichte schreiben in diesem Land. Ich werde durch dich meinen Willen offenbar werden. Ich werde durch dich die Menschen zu mir bringen, zu mir ziehen und es wird besser mit ihnen werden. Sie werden geheilt werden, sie werden gesund werden, sie werden gerettet werden und wir dürfen sagen, Herr, gebrauche mich und bau mit mir dein Reich. Lass deine Liebe durch unsere Herzen in die Welt fließen. Es macht es mit uns, aber nur, wenn wir ihn lassen. Es ist freiwillig. Nun seid ihr ja alle hier. Also ihr habt euch alle rufen lassen. Das ist gut. Aber unsere Herzen dürfen gerne auch noch weiter aufgehen. Es gibt immer ein mehr. Noch am letzten Tag unseres Lebens können wir sagen, bestimmt, da bin ich mir ganz sicher, Herr, mehr von dir. Ich habe zu ihm gesagt, ich will in meinem Leben genau das sehen. Dieselben Zeichen und Wunder und noch größere. Ich werde nicht nach Hause gehen, ich werde nicht hier von dieser Erde gehen, bevor ich nicht das hier erreicht habe. Und nicht erst, wenn ich 90 bin. Und Herr, was dafür notwendig ist, das tu mit mir. Das mach. Und wenn ich hierher gehe und ich dann nachts aus dem Hotel praktisch gar nicht mehr wieder aufstehen kann, das hat mich da wirklich umgehauen, also es war ganz erstaunlich. Aber es war eine dramatisch gesegnete Veranstaltung und jedes Chapter oder jede Versammlung ist auch ein bisschen anders. Es ist sehr angegriffen, oftmals, ja, oftmals gibt es Anfechtung, oftmals kommt, ich habe gesagt, so, ich werde das alles absagen. In Heilbronn werde ich das absagen, ich werde Hansi Zenker morgen anrufen, ich werde Uwe Bescheid sagen. Ich kann ja auch gar nicht aufstehen. Ich lag also nachts um 2:30 dann auch noch schlaflos mit Schüttelfrost und ich weiß nicht wie viel Fieber. Und so dann nach der Autofahrt und dann nochmal 6 Stunden Heilungsgottesdienst. Es war also, nee, wofür eigentlich? Und dann lasse ich auch meine Familie, also solche Gedanken kommen einem dann manchmal. Ne? Wofür mache ich das eigentlich? Ne? Muss ich mir das antun? Also ich meine, es reicht doch, diese 14, 16 Stunden Gebet am Tag. Und also es ist ja nicht so, dass ich nichts tun würde. Dann auch noch das. Habe ich gesagt, Herr, es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich das hier mitmache. Wenn es dein Wille ist. Und dann musst du mir auch die Kraft geben, dass ich morgen früh wieder aufstehen kann. Weil ich kann noch nicht mal zur Toilette. Am nächsten Morgen kamen schon die Ersten vom Abend vorher, weil sie unbedingt noch Fragen hatten und unbedingt noch Gebet wollten. Und dann kam dieser Hermann Schneider, heißt der, ne? Dann, ja, und dann kannst du noch mal in das Dorf fahren und in das Dorf. Und da sind noch ein paar Krebskranke, die brauchen dringend Gebet, sonst sterben sie. Und dann, ich sagte, ja, aber ich muss nachmittags in Heilbronn sein. Ja, können wir noch zwischendurch eben. Und dann im Hotel kamen wir auch schon, ich kam, glaube ich, erst mittags aus dem Hotel raus, weil da noch so wichtige Gespräche waren. Eigentlich hatte ich gar keine Stimme mehr, ne? Weil ich halt solche Halsschmerzen hatte. Aber morgens, das war irgendwie anders. Der, ja... Na, so wie du sagtest, was hast du gestern gesagt, im Alpha-Kurs, na, du konntest nicht mehr laufen und die ganzen Jungs die haben gesagt, also morgen bist du aber wieder fit. Hast du ja selbst gesagt, morgen werde ich wieder fit sein, weil es ein Eindruck war im Gebet und du warst noch fix und fertig. Und dann kriegst du die Stimme vom Herrn, ich steh auf und du sagst, also ich wiederhole es nochmal, wenn du einverstanden bist, rollst dich auch noch aus dem Bett raus, weil du bist noch nicht in der Lage aufzustehen. So ist es ja. Wir fangen an zu gehen und sagen, eigentlich, ich gehe ja gar nicht, ne? Ich kriege noch nicht mal. Und man schleppt sich dann mühsam an die Treppe und wenn man schon die halbe Strecke hinter sich hat, plötzlich macht's Puff und es ist alles ganz anders. Es ist alles ganz anders, weil plötzlich stellt sich der Herr dazu, er will auch oft uns erstmal laufen lassen, er will ja unseren Glauben stärken, er will ja, dass wir Erkenntnisschritte gehen, er will ja, dass wir erkennen, dass wir im Herrn alles bekommen haben und jetzt es auch umsetzen können, denn wir sind ja schon geheilt in Jesu Wunden. Es ist ja schon alles getan, wir können gar nichts Einziges mehr dazu tun, nur wir müssen das auch noch schnallen. Wir müssen es wissen, dass es alles die vorbereiteten Werke des Herrn sind und dass wenn wir gehen und uns dann so zittern und zagen vorwärts tasten, eigentlich das gar nicht müssten, weil der Herr ist ja schon dabei und mit ihm gelingt es auch. Das sind so Wahrheiten, muss man wirklich sagen, im täglichen Leben mit dem Herrn, die es umzusetzen gilt. Und das, wenn man das so hört, dann wird morgen früh Montagmorgen sein. Und da wird es sich weisen, ob ich das, was ich heute gehört habe, in den Alltag bringe. Nicht heute ist der entscheidende Tag. Heute ist der Tag der Saat. Morgen wird der Tag der Ernte sein. Ich werde nicht dabei sein. Ihr werdet alle alleine sein. Irgendwo in irgendwelchen Betrieben oder sonst irgendwo. Und da guckt der Herr auch über die Schulter und sagt, na, was hast du denn nun von gestern noch behalten? Und wenn ihr den nächsten Sonntag euch trefft, dann macht mal so eine Zeugnisrunde und sagt, so, was ist jetzt seit dem letzten Sonntag alles passiert? So mache ich das mit meinen auch, mit den ganzen Patienten sage ich, okay, und Sie sagen mir mal in 3 Wochen, was draus geworden ist. Ich brauche Feedback. Ich lasse die Patienten auch nicht so, wie sie sind, wobei auch da macht's der Herr. Wenn ich sage, lesen Sie jeden Tag 2 Seiten in der Bibel, das ist gut für die Gesundheit und ich nicht glaube, dass Sie es wirklich tun und ich nach 3 Wochen frage, na, haben Sie mal in der Bibel gelesen, dann sagen die mir reihenweise, mit 2 Seiten kommt man nicht hin. Wenn man da einmal anfängt, man kann nicht aufhören. Und es ist eine Begeisterung da und es ist ein Wegfall von Depression, das ist einfach unglaublich. Dieses Wachstum in der Praxis ist auch unglaublich. Vom Menschlichen, vom Himmlischen ist es natürlich ganz klar, dass das so kommt. Wir haben jetzt, weil es nicht so ganz reicht, so mit der Gebetssprechstunde eine prophetische Gebetssprechstunde eingerichtet. Habe ich mir überlegt, so Montagabends von 8 bis 10, das prophetische Team aus unserer Gemeinde, das ist so ein bisschen arbeitslos, das dauert noch ein bisschen, bis das also in der Gemeinde auch so integriert ist. Und dann habe ich gesagt, also bis das soweit ist, kommt ihr alle in die Praxis, machen wir hier prophetisches Seminar und wir machen eine prophetische Sprechstunde und alle, die kommen fürs Gebet und natürlich auch schulmedizinische Betreuung, kriegen auch noch prophetische Eindrücke. Das auch auf den Überweisungsschein und Krankenkassenkarte, die ja in der Praxis mit eingelesen werden. Nur eben abrechnen kann man es nicht. Es macht auch nichts, weil es geht ums Reich Gottes und da ist das mit der Abrechnung nicht so wichtig, weil letztlich hat er da ja auch den Überblick. Aber die Menschen sind sehr gesegnet. Wenn da gebetet wird, also Montagabend in der prophetischen Gebetssprechung, wenn man da in der Praxis, dass diese Atmosphäre, also die möchte ich nicht missen. Trotzdem hat der Herr gesagt, nur an 3 Montagen in einem Monat, einer ist frei. Weil irgendwie, die Familie muss ja auch irgendwo mal so ein bisschen so Familie sein. Was nicht heißt, dass der Älteste, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, sagte, du Papa, wie viele Bibeln hast du da bei dir in der Praxis? Ich sage, naja, so circa 320, ich habe jetzt so circa 3000 Bibeln da jetzt verteilt inzwischen. Sagte, ja, also ich brauche 26. Ich sage, wieso, wofür brauchst du 26? Ja, der war in der ersten Klasse, nicht? Dann sagte, ja, aber bei mir, die haben ja alle noch gar keine Bibeln. Die kennen auch Jesus noch gar nicht. Und der eine sagt, es gibt gar keinen Gott. Und ich sage, wieso nicht? Und dann hat er die ganze Zeit mit den Füßen aufgestanden und hat gesagt, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Mit 6 Jahren. Das fand ich so schlimm. Ich habe gesagt, für den müssen wir beten. Ja, sagt er. Und das mit den Bibeln, habe ich gesagt, dann gehen wir zur Lehrerin und mit der Mama und so weiter. Und dann sind sie dahin und dann, ja, dann gehen sie mal zur Schulleiterin. Die Schulleiterin war begeistert und dann hat sie gesagt, ja, lassen Sie auch gleich fürs Sekretariat hier. Sie können in der ganzen Schule, können Sie die Bibeln verteilen. Und überhaupt, wir hatten ja damals auch, da waren wir noch im Kindergarten und konnten noch gar nicht lesen, auch schon jeder eine Bibel gekriegt, das ist was fürs Leben, das ist was Gutes. Nun hatten sie plötzlich da überall die Bibeln verteilt. 3 Wochen später kamen die Pokémon-Karten. Da kamen sie also, und also wer das erlebt, das ist ja wirklich ein Phänomen, wie diese Karten Menschen verändern. Man muss sagen, mindestens zeitgleich ist passiert was mit den Kindern, was völlig unschön ist. Die hören überhaupt nicht mehr. Also das haben die Mütter dann so erzählt, ne? Also die kriegen Tobsuchtsanfälle morgens, wenn sie die Karten nicht mehr in die Schule nehmen dürfen. Sie gehen während des Unterrichts in der ersten Klasse raus, obwohl sie das gar nicht dürfen, um die Dinger zu tauschen und machen, was sie wollen, sind außer Rand und Band. Nur einer, den haben sie ganz so sehr bemitleidet, weil der hatte keine Karten. Der sagte, das brauche ich ja doch gar nicht. Ich habe doch meine Bibel. Und bei uns in der Hausgruppe, weil es so ein besonders schönes Bild war, erzähle ich das immer, dass also auch bei uns die Kinder, die beten, hatte eine Mutter dann zu ihrem zweijährigen Sohn gesagt, der gerade sprechen konnte, du, ich habe solche Kopfschmerzen, bitte bete mal für mich, zu ihrem Zweijährigen. Hat sich hingekniet, der hat die Hand auf die Stirn gehalten und zack, waren die Kopfschmerzen weg. Die Kinder wachsen im Glauben auf. Das heißt, natürlich, wenn der Josa nicht richtig einschläft, dann, du Papa, lass uns mal für ihn beten. Wir beten für ihn, wir beten füreinander, wir beten dafür und wir beten, dass du gut durchkommst und wir beten hierfür und wir beten dafür. Immer ist das Gebet an erster Stelle. Das kriegen die mit. Kinder werden ja geprägt von dem, was ihre Eltern ihnen vorsetzen. Deswegen sind wir als Eltern gut beraten, wenn wir ihnen Jesus Christus vorsetzen, weil es ist nun mal das Beste, was wir haben. Ein Patient sagte zu mir, Herr Elsen, Sie beten hier so viel, und Sie sind nichtgläubig übrigens, Sie machen so und Sie haben immer so viel von Jesus Christus. Wir nennen das hier einfach mal christliches Diabeteszentrum. Ich mache Ihnen da so ein großes Tableau, wo die ganzen Fotos der ganzen Mitarbeiterin, und da steht da christliches Diabeteszentrum Hamburg Nordost. Das ist ja jetzt also, wie gesagt, eine große Institution geworden inzwischen, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und habe ich gesagt, christliches Diabeteszentrum, das ist nicht gut. Dann kommen die Moslems nicht mehr. Und er sagt, ja, aber sie sind es nun mal, nicht? Und Christ so, weil ich, ja, aber ich will auch, dass die Araber auch kommen und an alle, die nicht von diesem Kulturkreis sind. Aber wenn sie meinen, also ich konnte auch nicht richtig nö sagen, also das konnte ich mich auch irgendwie nicht so richtig entschließen, habe ich gesagt, naja, lassen wir mal laufen, mal so 2-3 Monate und mal schauen, was passiert. Seitdem kommen die Moslems wie verrückt, also scharenweise. Ich habe gesagt, was machen Sie denn hier? Ist doch ein christliches Zentrum. Wieso kommen Sie denn? Sie sind doch Moslem. Und wisst ihr, was dann die Antworten sind? Dann sagen die, ja, Herr Elsen, das schon. Aber ehrlich gesagt, wir haben damit eigentlich auch kein Problem mit den gläubigen Christen. Es ist nur, dass mit denen, die alle sagen, dass sie gläubig sind, aber es nicht sind. Weil wir haben ja festgestellt, dass die Kirchen hier leer sind. Dass die alle nur sagen, dass sie Christen sind und gläubig sind. Die gehen gar nicht in die Kirche und die beten auch nicht. Bei uns weiß jedes Kind, dass ohne Gott gar nichts geht. Also das wissen die hier noch gar nicht. Und als wir gesehen haben, dass Sie ein gläubiger Arzt sind, der Apotheker in Ägypten sagte, Herr Elsen, als ich das Kreuz in Ihrem Sprechzimmer gesehen habe, da wusste ich, endlich mal ein gläubiger Arzt, da schicke ich meine ganzen Landsleute hin, denn ohne Gott kann man ja nicht leben. Dass dann in zweiter Linie die Gespräche über die Differenzierung kommen, die wir gerne vorher eigentlich, ne, also wer nicht, dann dein Kopf ab, nein, so eben nicht, das ist nicht die Kernbotschaft des Christentums, die Liebe ist, sondern man nimmt erstmal an den anderen. Und ich kann sehr viel für Moslems beten. Und es entwickeln sich Gespräche. Und dann kommen dann irgendwann die Gespräche über die Unterschiede. Und die sind so genial, diese Gespräche. Ich hatte das gestern schon mal erwähnt. Ein Imam, muslimischer Religionsführer aus dem Irak, im Exil hier in Deutschland leben, kam eines Tages und sagte, Herr Elsen, ich habe Bauchschmerzen. Ich sagte, na ja, dann wollen wir noch mal schauen, was Sie gestern Abend gegessen haben. Ich sagte, nee. Das kommt, weil ich habe bei mir eine Depression festgestellt. Meine ich, okay, auch in diesem Lande gibt es das, also nicht so ganz selten, also viele sind so, also das wäre jetzt nicht so überraschend. Man sagt, doch, das ist überraschend, weil wenn der Glaube stimmt, dann kann man nicht depressiv sein. Und da ich eindeutig depressiv bin, muss irgendwas mit meinem Glauben nicht stimmen. Ich habe nur noch nicht genau herausgefunden, was mit dem Islam nicht stimmt. Aber ich habe schon Kontakt zu christlichen Religionsgemeindeführern gesucht und hergestellt und werde mit denen das diskutieren, um herauszufinden, was am Islam nicht in Ordnung ist. Ich sagte, wow, was für eine Leistung. Einfach, weil er hat es nicht akzeptiert. Diese Teile, die nicht zueinander passen, er hat sich herausfordern lassen und er hat sein Intellekt nicht gebogen, bis die Balken biegen oder bis das eben alles irgendwie passend ist, sondern er hat das genommen, wie es ist, um dann zur Wahrheit durchzudringen. Und die Wahrheit, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, geht's? Also ich kann nur sagen, dass es total hilfreich ist, die Dinge abzustellen, bevor man in so eine Versammlung geht. Also ich übe das auch immer. Ich glaube, meinst du es auch noch an? Danke für den Hinweis. Ja, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Das war ja nur der Einstieg. Also, lasst euch herausfordern. Wenn Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, dann kann es nicht neben dem Buddhismus und dem Hinduismus und der Esoterik und dem Islam stehen, sondern es ist der einzige Weg. Wenn es der einzige Weg ist und wir Licht und Salz sein sollen, dann müssen die Menschen uns erkennen können. Erkennen tun sie uns an unseren Werken, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn ich keine Frucht in meinem Leben habe, wenn sich nicht bei mir die Menschen reihenweise bekehren, da bin ich wie dieser Moslem, dann sage ich, Herr, irgendwas habe ich noch gar nicht richtig verstanden. Irgendwas läuft bei mir ganz falsch, weil ich bin fromm, ich gehe sonntags immer in den Gottesdienst, ich bete auch so ein, zwei, dreimal am Tag und ich bin auch immer ganz lieb, so bemühe ich mich jedenfalls, soweit ich das verstehe und akzeptieren kann, aber die Früchte sehe ich nicht. Die Früchte sind, dass die Kranken gesund werden, dass, wenn ich den Menschen die Hände auflege, sie gesund werden, dass es besser mit ihnen wird. Die Früchte sind, dass sich die ganze Umgebung bekehrt. In der Umgebung eines Christen, eines gläubigen Christen, kann es eigentlich gar keine Nichtbekehrten mehr geben. Weil, so wie ich den sehe, das geht mir, ich kann gar nicht anders, als dem sofort eine CD von mir zu geben, irgendeine Predigt oder Lobpreis und sagen, haben Sie eigentlich schon mal von Jesus Christus? Ich lade Sie mal ein, kommen Sie auch mal in den Einfachkurs, kommen Sie auch mal hier hin. Also, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich irgendwie ein ganz, ganz blödes Gefühl haben, weil ich wieder eine Gelegenheit verpasst habe. Das ist, wenn wir uns rufen lassen, ist das so. Und das gilt für jeden Tag, nicht für die, in den letzten 20 Jahren haben sich bei mir zwei bekehrt. Schließlich sollen alle möglichst errettet werden. Alle sollen die gute Botschaft bekommen. Ihr Lieben, wenn es euch recht ist, erlebe ich so eine gewisse Unruhe, dann würde ich mal gerne für euch beten und einen Aufruf machen nochmal. Ist an erster Stelle für die, die ihr Leben noch nicht Jesus übergeben haben. Aber schließt doch einfach mal die Augen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das nicht leer zurückkommen wird, Vater. Ich danke, dass hier jeder von dieser Stätte geht und dramatische Wunder und Zeichen in seinem Leben sehen wird, weil du es sagst. Nicht, weil wir es wollen, nicht, weil ich es gerne hätte, nicht, weil es dann irgendwo irgendwelche Eitelkeiten befriedigt, sondern weil es dein Wort sagt und dein Wort ewig wahr ist und es nicht leer zurückkommt, Vater. Danke, dass du jeden Einzelnen hier segnest mit der Fülle im Bereich der Finanzen, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Beziehung, des Herzens, dass du alle Verletzungen heilst, Herr, dass du alle Bitterkeit von jedem Herzen nimmst. Ich danke auch für Enttäuschung, die du von den Herzen nimmst. Danke für Heilung und für Verstehen. Danke für Vergebung, die du auf die Herzen legst. Danke für mehr von dir in jedem Leben. Mehr von dem, was du für jedes Leben willst, dass du zu jedem Einzelnen sprechen wirst in den nächsten Tagen und jeder neue Impulse bekommt, den es betrifft, Herr. Neue Impulse, dir zu dienen oder sein Leben in der einen oder anderen Weise mehr mit dir abzugleichen. Vater, danke, dass hier jeder nach Hause geht und mehr Gebetsimpulse bekommt, Herr. Gebet, ohne das mit dir sprechen, geht es nun einfach nicht, Herr. Bitte leg du eine neue Sehnsucht, ein heißes Sehnen, ein brennendes Verlangen, Hunger und Durst nach dir, nach deinem Wort auf jedes einzelne Herz. Und ich bitte jetzt, wer sein Leben noch nicht Jesus übergeben hat, es aber im Moment auf dem Herzen hat oder den Impuls hat, das zu tun, hebe doch bitte einmal seine Hand. Ist hier jemand im Saal? Traut euch, wenn es so ist. Danke, Herr. Ich möchte jetzt all diejenigen bitten, nach vorne zu kommen, die Gebet wünschen für Erkrankungen. Es müssen nicht unbedingt Krankheiten sein, es können auch andere Dinge im Leben sein, die der Gebetsunterstützung bedürfen. Dass ihr nach vorne kommt, während wir das so machen, wie Hansi sagt, in den hinteren Reihen, da das Essen dann aufgebaut wird. Seid gesegnet. Geht mit Gottes Segen. Geht wirklich in der Kraft des Herrn. Seid gewiss, ihr geht nicht alleine. Jesus ist mit euch und tut es durch seinen Geist. Amen.